SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer. Guten Tag. Und darum geht es hier in der nächsten halben Stunde. Auf dem Weg zur Ampel, wie SPD, Grüne und FDP kurz vor Beginn der Koalitionsverhandlungen um Posten und Inhalte ringen. Auf dem Weg Richtung Europa, wie umgehen mit Flüchtlingen, die über Belarus und Polen nach Deutschland wollen. Dazu ein Gespräch mit dem österreichischen Migrationsforscher Gerald Knaus. Und ein neuer Preis für Klima- und Umweltschutz. Prinz William verleiht in London erstmals die Earthshot Awards. Doch zunächst nach Berlin. Die Ampelkoalition rückt also näher. Nach der SPD haben gestern die Grünen den Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Als Letzte auf der Liste stehen jetzt nur noch die FDP, die heute zustimmen will. Dabei zeichnen sich neben viel Euphorie und Harmonie auch erste unangenehmere Auseinandersetzungen ab. Alfred Schmidt in Berlin. Ganz oben auf der Liste steht eine leidige Personalfrage, speziell für das Finanzministeramt. Sowohl die Grünen als auch die FDP bringen sich in Stellung. Wie hart wird da gerungen?
Sehr hart, denn davon hängt ab, wie das restliche Kabinett besetzt werden kann. Mal ein Beispiel, man gäbe der FDP das Finanzministerium, dann ist so ein bisschen hinter den Kulissen zu hören, naja, das ist ja ein großer Brocken, danach können ja eigentlich nur noch so kleine, krümelige Ministerien kommen, um es mal böse zu sagen. Also sowas wie Bildung, Landwirtschaft, Entwicklungshilfe und Familie, was ja immer so ein bisschen verschrien ist als Trostpreis bei Kabinettsverhandlungen, weil die großen Kernministerien natürlich Verteidigung, Innen, Außen und Finanzen sind. Und übrigens ja dann auch Arbeits- und Soziales, das ist aber so gut wie sicher wie bei der SPD. Und dann kommt es auch noch darauf an, wer andere Schlüsselministerium neben der Umwelt bekommt. Das ist so gut wie sicher bei den Grünen. Zum Beispiel Verkehr und auch Wirtschaft und Energie.
Mhm. FDP-Chef Christian Lindner hat gestern Abend ja davon gesprochen, dass man auch ein neues, sehr bedeutendes Ministerium schaffen will, nämlich ein sogenanntes Klimaministerium. Hängt das möglicherweise mit seinen Finanzministerambitionen zusammen? Also die Grünen kriegen den Klimaschutz, die Liberalen die Finanzen?
Es sieht mir sehr danach aus, denn Christian Lindner würde damit den Markenkern der FDP ja sehr stärken. Er würde sagen, wir Liberale, wir Freien Demokraten sind für die Finanzen zuständig, haben da Expertise, übrigens auch bei der Justiz, was auch herausspringen könnte für die FDP. Und die Grünen sollen sozusagen ihr Kernkompetenzministerium bekommen mit Umwelt, was dann möglicherweise erweitert wird für den Klimaschutz auch. Man muss aber aufpassen, wo der Verkehr hinkommt. Kann sein, dass der Verkehr bei der FDP landet mit digitalen Infrastruktur zusammen, dann hätte man da dieses viel ersehnte Digitalministerium. Und man muss auch scharf hinsehen, was die Grünen möglicherweise mit dem Landwirtschaftsministerium machen. Da gibt es ja schon Forderungen, das entweder zu schleifen oder jedenfalls so zurechtzustutzen, dass es nicht mehr so eine Art, nun ja, böse Zungen sagen, Industrieinteressenerfüllungsministerium ist. So nach dem Motto, komplett ausgerichtet auf die Ausbeutung von Tier und Pflanze. Das will man ja nicht. Man will ja einen neuen Politikstil. Aber es stimmt, es klingelt sehr viel in Richtung Kernkompetenz Soziales SPD, Finanzen und Wirtschaft FDP und Grüne Umwelt. Da machen die Grünen aber nicht unbedingt mit, denn sie sehen ja für sich erweiterte Kompetenzen.
Schauen wir mal auf die Inhalte. Was die Finanzierungsfragen angeht, argumentieren die drei Ampelpartner bislang ja erstaunlich gleich. Um die Milliardengelder für die geplanten Zukunftsinvestitionen zusammenzubekommen, soll auf die Gründung von Investitionsgesellschaften gesetzt werden. Ist das etwas grundlegend Neues, wie FDP und Grüne das ja derzeit verkaufen oder doch etwas altbewährtes, althergebrachtes, wie es SPD-Kanzlerkandidat Scholz darstellt?
Es ist nicht ganz neu, es ist aber insofern neu, als man kreativ werden muss wegen der Schuldenbremse. Es ist gleichsam eine neue Antwort auf die Finanzpolitik mit Schuldenbremse und die ist ja relativ neu. Wenn man jetzt Investitionen zum Beispiel in staatliche Firmen macht, wäre das mit der Schuldenbremse vereinbar, weil der Bund da Eigenkapital anlegt. Und man muss auch sehen, dass möglicherweise neue Schulden aufgenommen werden können, solange noch bis ins kommende Jahr die Schuldenbremse aufgehoben bleibt. Die könnte man mit Rückstellungen dann schön bereitstellen und sagen, okay, seht her, wir haben uns an die Schuldenbremse gehalten, aber trotzdem genug staatliches Geld für Investitionen in Digitalisierung und in Dekarbonisierung bereitgestellt. Das heißt, vieles ist jetzt in der Phase der Ampelgespräche, die ja wahrscheinlich bald losgehen, daran aufgehängt, dass man Etiketten draufkleben will. Zum Beispiel keine Steuererhöhung. Tja, da kann man auch kreativ werden, sich Abgaben ausdenken oder möglicherweise Subventionen abbauen oder öffentliche Ausgaben einfrieren. Also da geht noch viel. Oder eben die Schuldenbremse zwar einzuhalten, aber auf andere und erneut kreative Buchführung zurückgreifen, denn das Geld muss ja irgendwie fließen.
Informationen von Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt. Heute starten die Vereinten Nationen einen neuen Versuch, mit dem Assad-Regime im Bürgerkriegsland Syrien ins Gespräch zu kommen. Dazu hat UN-Syrien-Beauftragter Pedersen Vertreter des Regimes, der Opposition und der Zivilgesellschaft nach Genf geladen. Ziel ist die Umsetzung einer UN-Resolution aus dem Jahr 2015, wonach eine neue Verfassung ausgearbeitet und durch eine Volksabstimmung legitimiert werden soll. Die Bemühungen laufen seit Oktober 2019, bislang allerdings ohne jegliche Fortschritte. Aus Genf berichtet unsere Korrespondentin Katrin Hondl.
5 Gesprächsrunden verliefen ohne greifbare Ergebnisse. Jetzt aber soll es endlich konkreter werden. Das sagte Geir Pedersen, der Syrien-Beauftragte der Vereinten Nationen, vor den neuen Gesprächen in Genf. Darauf habe er sich am Sonntag mit den führenden Vertretern von Staatschef Assad und der Opposition geeinigt.
The two co-chairs now agree that we will not only
Die beiden sind jetzt einverstanden, dass wir die Verfassungsreform nicht nur vorbereiten, sondern dass wir diese auch ausarbeiten. Das Neue in dieser Woche ist, dass wir einen Entwurfsprozess in Gang bringen werden für eine Verfassungsreform in Syrien. Seit 2 Jahren schon bemüht sich der norwegische Vermittler Pedersen darum, dass eine UN-Resolution von 2015 umgesetzt wird. Die sieht vor, dass jeweils 50 Vertreter des Assad-Regimes, der Opposition und der Zivilgesellschaft eine neue syrische Verfassung ausarbeiten, über die dann in einer Volksabstimmung entschieden werden soll. Fernziel: freie Wahlen in Syrien. In Genf kommen nun unter der Schirmherrschaft von UN-Vermittler Pedersen von jeder der 3 Gruppen zunächst 15 Vertreter zusammen. Die Gespräche des sogenannten syrischen Verfassungskomitees sollen bis Ende der Woche dauern. Das Verfassungskomitee sei ein wichtiger Baustein im politischen Prozess, so Pedersen. Aber allein werde es die Syrien-Krise nicht lösen können. Auch die anderen Aspekte der Krise müssten angesprochen werden. Und die geben wenig Anlass zu Optimismus. Nach 10 Jahren Krieg liegt Syrien in Schutt und Asche. Mehr als 13 Millionen Menschen sind nach UN-Schätzungen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Über 90% überleben gerade mal so unter der Armutsgrenze. Staatschef Assad aber hält sich mit russischer und iranischer Unterstützung weiter an der Macht, mehr denn je, so scheint es. Rund 70% des Landes sind unter seiner Kontrolle. Im Mai hat sich Assad in einer mehr als umstrittenen Wahl eine 4. Amtszeit gesichert. Obwohl sein Regime das eigene Volk mit Giftgas und Bomben traktierte und zahllose Syrer in Assads Folterkammern verschwunden sind. Hadi al-Bahra, der als Führer der syrischen Opposition an den Verfassungsgesprächen teilnimmt, mahnte am Abend bei der Journalistenvereinigung AKNU in Genf zu mehr Eile. Wenn wir nicht schneller vorankommen beim Verfassungskomitee, kostet das Menschenleben. Und wir würden nicht tun, was wir tun müssen, angesichts des Leids der syrischen Bevölkerung. Wie viele Runden das syrische Verfassungskomitee wohl noch tagen müsse, bis es tatsächlich eine neue Verfassung und freie Wahlen in Syrien gebe, fragte ein Journalist in Genf den UN-Vermittler Pedersen. Die Antwort war kurz.
Very short answer to that. I don't know.
Ich weiß es nicht.
Die Situation bleibt für die Menschen in Syrien also weiterhin ausweglos. Das zeigt sich auch an den neuesten Flüchtlingszahlen der EU. Die sind laut EU-Asylbehörde EASO deutlich angestiegen. Unter anderem auch wegen eines neuen Höchststandes an afghanischen Asylbewerbern. Eine der Flüchtlingsrouten verläuft dabei über Belarus via baltische Staaten und Polen Richtung Deutschland, weshalb die deutsche Polizeigewerkschaft auf die Einführung temporärer Grenzkontrollen nach Polen drängt. Darüber spreche ich mit dem österreichischen Migrationsforscher Gerald Knaus. Herr Knaus, die Polizeigewerkschaft spricht von explosionsartig steigenden Flüchtlingszahlen. Seit August seien allein über die polnische Grenze rund 4.300 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wie groß schätzen Sie das Problem ein?
Also, man muss immer genau klar machen, womit man Dinge vergleicht. Wir hatten im letzten Jahr ein vollkommenes Einfrieren von Mobilität weltweit. Keiner konnte reisen, auch Flüchtlinge konnten sich nicht über Grenzen bewegen. Und im Vergleich mit dem Jahr 2020 ist es vollkommen klar, dass die Zahlen steigen. Es ist auch klar, dass an der belarus-polnischen Grenze und an der Grenze zu Litauen heute auf einmal Menschen kommen und in den letzten Jahren kam da praktisch niemand. Das ist das Resultat des Versuchs des Diktators in Minsk, Druck aufzubauen auf die EU. Aber trotzdem, wenn wir uns die Zahlen genauer ansehen, dann sehen wir 4.000 Menschen in 3 Monaten, Das ist eine Herausforderung, da muss man was machen, aber das ist keine Explosion der Flüchtlingszahlen. Also hier eine Panik zu schaffen, ist ganz unangebracht.
Dennoch schlägt die Gewerkschaft nun vor, die Grenze zu Polen temporär zu schließen. Wie EU-konform wäre so ein Schritt?
Ich bin immer erstaunt, wenn Profis, und das sind ja Profis in der Polizei, vollkommen ignorieren, was in Europa in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben Grenzkontrollen seit Jahren an der Grenze zwischen etwa Frankreich und Italien. Die Zahl der Asylanträge hat sich aber in den Jahren dieser Grenzkontrollen in Frankreich verdoppelt, zwischen 2015 und 2019. Die Vorstellung, dass man durch Grenzkontrollen im Schengen-Raum Menschen stoppen kann, die wochenlang an der polnisch-belarussischen Grenze ihr Leben riskiert haben, die dort in der Kälte festsaßen, dass die sich davon abhalten lassen, einfach nur durch Kontrollen nach Deutschland zu kommen, halte ich für extrem naiv. Die einzigen, die diese Grenzkontrollen spüren würden, wären die normalen Pendler, die normalen Reisenden, die hier über die polnisch-deutsche Grenze täglich unterwegs sind.
Der FDP-Politiker Lambsdorff hat heute mit Blick auf die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze von der Geheimniskrämerei Polens gesprochen, was die Grenzaktivitäten angeht, und als Positivbeispiel Lettland und Litauen erwähnt. Läuft es dort tatsächlich so viel besser als in Polen?
Also da gibt es wichtige Unterschiede und da hat der Abgeordnete Lambsdorff vollkommen recht. In Polen ist ein Ausnahmezustand erklärt worden, der es auch unmöglich macht zu recherchieren, was an der Grenze passiert, und es sind dort Menschen gestorben. Was wir dort erleben ist, so scheint es nach allen Informationen, die wir haben, ein Wettbewerb zwischen den polnischen Grenzschützern und den Institutionen und Behörden in Belarus. Wer kann grausamer sein? Und hier Klarheit zu schaffen, etwa auch europäische Beobachter, ja Frontex, das ja sein Hauptquartier in Warschau hat, aber von Polen daran gehindert wird, ja nicht eingeladen wird, hier eine Rolle zu spielen, hier Klarheit zu schaffen, wäre ein allerwichtigster erster Schritt.
Sie haben es eben gesagt, unabhängig davon, wie die Menschen nach Europa gelangen, bleibt die große Frage, wie die EU mit den Flüchtlingen umgehen sollte. Da ist der grundsätzliche Konflikt zwischen den Ländern, die Verantwortung übernehmen wollen, und jenen, die sich weigern, der besteht ja weiter. Wie sollte Deutschland, das ja zu den Willigen gehört, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, hier handeln? Was würden Sie der neuen Bundesregierung raten?
Also Deutschland hat zusammen mit einem Land wie Frankreich zwei große Interessen. Das eine ist, das sind die Hauptzielländer, also die meisten, die die EU betreten, schlagen sich über kurz oder lang durch und kommen dann bis Deutschland und Frankreich. Das sind aber auch Länder und Gesellschaften, wo die Bevölkerung und die politische Elite weiterhin die Grundrechte, auch das Grundrecht auf Asyl und die Menschenwürde, nicht aufgeben wollen. Das heißt, diese Länder brauchen eine Strategie. Andere in der EU haben längst beschlossen, die Menschenrechte zu opfern und einfach auf Gewalt zu setzen. Eine Strategie, die in dem Sondierungspapier der möglichen Ampelkoalition ja vorgegeben ist. Man muss sich auf das Grundrecht, auf die Menschenrechtskonvention stützen. Man soll aber auch versuchen, das Leid und Sterben an den Grenzen zu beenden. Und dafür braucht man Partner. Man muss in der Lage sein, Menschen zurückzuschicken, nicht nach Belarus, nicht nach Libyen, wo sie gefoltert werden, aber an Orte, wo sie sicher wären, um im Gegenzug durch legale Aufnahme von Flüchtlingen klarzumachen, Europa ist bereit, solidarisch zu sein. Nur so lässt sich das Sterben reduzieren. Und wer dagegen sich ausspricht, wer sagt, wir wollen mit niemandem kooperieren, der wird dann mit ansehen müssen, dass Länder wie Italien, Griechenland, Ungarn, Kroatien, Polen dann eben auf Brutalität setzen und damit nicht nur das Flüchtlingsrecht, sondern auch die Rechtsstaatlichkeit in Europa zerstören.
Der österreichische Migrationsforscher Gerald Knaus, vielen Dank für das Gespräch. In den Niederlanden ist im Juli der Starjournalist Peter de Vries ermordet worden. Das Attentat auf offener Straße in der Amsterdamer Innenstadt hat das Land tiefgreifend erschüttert und auch international für Schlagzeilen gesorgt. Denn hinter dem Mord soll ein mächtiges Drogenkartell stecken. Heute nun beginnt ein erster Prozess gegen die mutmaßlichen Attentäter. Zwei Männer, die die Tat bislang noch bestreiten. Aus den Niederlanden berichtet Ralf Lachmann.
Die beiden Männer, die von heute an auf der Anklagebank des Gerichts in Amsterdam sitzen, müssen sich wegen Mordes an Star-Journalist Peter de Vries Anfang Juli in Amsterdam verantworten. Dass sie auch im Auftrag eines mächtigen Drogenkartells gehandelt haben, muss erst die Verhandlung erweisen. Davon aber gehen viele Prozessbeobachter aus. Hager Regierung und Königshaus sprachen schon von einem Anschlag auf den Rechtsstaat und Justizminister Fred Rapperhaus schloss ebenfalls nicht aus, dass wieder die Drogenmafia ein weiteres Attentat beauftragt hatte. Ein vielköpfiges Monster, das weiter um sich beißt, wenn wir nichts machen und wir müssen es jetzt anpacken. Angeklagt sind der mutmaßliche 22-jährige Schütze aus dem niederländischen Tiel und sein mutmaßlicher 35-jähriger Komplize aus Maurik. Dieser soll den Fluchtwagen gefahren haben. Darin waren beide Angeklagte schon kurze Zeit nach dem Attentat auf der Autobahn gestoppt worden. Die Schüsse auf Peter de Vries mitten in einer belebten Amsterdamer Fußgängerzone hatten die Niederländer geschockt. Erst recht, als der TV-Journalist rund 1,5 Wochen später im Krankenhaus starb. Er wurde von einem Millionenpublikum bewundert. Mit seiner eigenen TV-Fahndungssendung hatte er sich als Aufklärer und Vorkämpfer für Gerechtigkeit einen Namen gemacht. Guten Abend, willkommen beim Programm, das aufspürt, demaskiert, anklagt und verteidigt. De Vries' Karriere hatte mit seinem Buch über die Entführung des Biermilliardärs Heineken begonnen. In den letzten Jahren kämpfte er zunehmend auch gegen die organisierte Kriminalität. Und er stand auf einer Todesliste der Drogenmafia, sprach auch öffentlich darüber. Ich bin wohl wachsam, aber habe keine Angst. Hätte ich Angst, wäre ich ein Chirurg, der mit zitternden Händen operiert. Und dabei herauskommen meistens nicht die besten Operationen. Weshalb Peter de Vries keinen Personenschutz hatte, ist noch immer nicht abschließend geklärt. Drahtzieher des Attentats auf ihn soll ein Drogenmafia-Boss sein, gegen den schon seit 2019 in den Niederlanden prozessiert wird. Den Kronzeugen in diesem Gerichtsverfahren hatte Peter de Vries bis zuletzt beraten. Der Anwalt und der Bruder dieses Kronzeugen waren zuvor auch erschossen worden. Weitere Auftragsmorde sollen ebenfalls auf das Konto dieses Drogenkartells gehen, berichten niederländische Medien. Die beiden jetzt angeklagten mutmaßlichen Attentäter sollen auch von Überwachungskameras gefilmt worden sein. Bislang aber schweigen sie, auch was ihre potenziellen Auftraggeber betrifft. Fraglich, ob sie vor Gericht aussagen werden.
Nur nicht die Hoffnung verlieren. Darum geht es erklärtermaßen bei den neuen Earthshot Awards, ein Umweltpreis, der gestern erstmals vergeben wurde. Initiatoren sind der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Herzogin Kate. Ausgezeichnet wurden innovative Lösungen im Bereich Umwelt und Klimaschutz. Die Preisverleihung wurde dann am Abend zum echten Happening mit Weltstars wie Shawn Mendes und Coldplay. Aus London berichtet Imke Kühler.
Die Preisverleihung begann im All. When I look out the window at our blue planet, I am overwhelmed by the sheer beauty of it. Eine Astronautin sprach davon, wie überwältigend der Blick aus dem Fenster sei, wie schön der blaue Planet, aber dass wir auch eine Verantwortung hätten, ihn zu bewahren. In dieser Hinsicht setzte Coldplay danach ein Zeichen. Vor dem Alexandra Palace in London, wo die Preisverleihung stattfand, traten die pedal-powered Popstars auf. Coldplay präsentierte den Song My Universe und ließ den benötigten Strom für die Performance von 60 Radlern erzeugen, die vor der Bühne mächtig in die Pedale traten. Ein toller Auftakt für eine Show, die weit mehr sein wollte als nur gute Unterhaltung. Prinz William hat den Earthshot Prize als 10-Jahres-Projekt konzipiert. Jetzt gehe es darum, die Wände zu schaffen und den Planeten zu reparieren, wie er sagt. Ausgezeichnet werden innovative Lösungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Und Prinz William machte in einem Video aus dem Landenei, Londons berühmten Riesenrad, deutlich, warum er diesen Preis ins Leben gerufen hat.
Scientists have now undeniably confirmed that the planet is at a tipping point.
Wissenschaftler haben unstrittig belegt, dass der Planet am Scheideweg steht, sagt William. Der Moonshot, die Mondlandung der Amerikaner, habe gezeigt, was möglich sei. Damals habe John F. Kennedy eine bemannte Mondlandung innerhalb eines Jahrzehnts gewollt. Dann sei es aber schon nach 8 Jahren soweit gewesen. Diesen Ehrgeiz benötige es jetzt zur Rettung des Planeten.
The future is ours to determine. And if we set our minds to it, nothing is impossible.
Wir bestimmen unsere Zukunft. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, ist nichts unmöglich, so William. Mut machen und motivieren, das ist dem Prinzen wichtig. Er hofft, eine Welle der Innovationen auszulösen. Der Earthshot Prize wird in 5 Kategorien verliehen, die unter den Überschriften stehen, die Natur zu schützen und wiederherzustellen, die Luft zu reinigen, die Ozeane wieder zu beleben,
eine abfallfreie Welt zu schaffen und das Klima zu retten.
I've spent much of my working life acting in fictional, make-believe worlds where the impossible can be made possible.
Ich habe einen Großteil meines Berufslebens in fiktionalen Fantasiewelten gearbeitet, in denen das Unmögliche möglich gemacht werden kann. Jetzt müssen wir das Gleiche mit dem Klimawandel hier in der realen Welt schaffen, meinte Emma Watson. Sie gehörte zu den Stars des Abends, die die Rubriken und Finalisten präsentierten. Weitere Stars, unter anderem auch Ed Sheeran, sorgten für das musikalische Rahmenprogramm.
Please welcome Ed Sheeran.
Zu den Gewinnern, die sich über 1 Million Pfund freuen dürfen, gehören unter anderem die amerikanischen Gründer von Coral Vita, die versuchen, die Korallenriffe zu erhalten. Sie züchten dafür Korallen, die 50 Mal schneller wachsen als in der Natur und dabei eine gute Klimaresilienz besitzen. In der Rubrik »Die Natur schützen und wiederherstellen« hat mit Costa Rica gleich ein ganzes Land gewonnen. Wegen der großen Waldzerstörung hatte die Regierung damit begonnen, ihre Bürger für den Erhalt des Landes und das Pflanzen neuer Bäume zu bezahlen. Die Waldfläche hat sich daraufhin verdoppelt. Wenn es nach Prinz William geht, dürften solche Projekte gern Schule machen. Diese erste Verleihung des Earthshot-Preises war, trotz des hohen Promi-Faktors, als einstündige TV-Sendung vielleicht zu kompakt, um den ganz großen Glanz zu entwickeln. Aber es war in jedem Fall mehr als nur gute Unterhaltung. Im nächsten Jahr soll die Verleihung dort stattfinden, wo der Moonshot beschlossen wurde, in den USA.
Und damit sind wir bei den Wirtschafts- und Börseninformationen. Facebook will in Europa 10.000 neue Stellen schaffen. Eine der wenigen positiven Schlagzeilen, für die der umstrittene US-Konzern momentan sorgt. Das hat aber weniger mit Marketing zu tun, sondern die neuen Beschäftigten sollen daran arbeiten, ein sogenanntes Metaversum aufzubauen. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, was ist das?
Ja, das ist sowas wie ein dreidimensionales Internet, eine digitale Parallelwelt, so wie wir das heute aus Science-Fiction-Büchern oder aus Filmen kennen. Dabei wird es dann aber nicht nur um Spiele, also Freizeit gehen, sondern auch um Arbeit. Es sind gemeinsame virtuelle Büroräume angedacht. Auf jeden Fall wird der Datentransfer dann in so einem Raum sehr viel schneller sein, über viele miteinander verknüpfte Rechner. Vor allem Social Media, also alles, was mit Kontakt, mit Chats zu tun hat, soll sich ganz stark in diese Richtung entwickeln. Aber wie genau so ein Metaversum aussehen kann oder soll, das ist im Augenblick nur ganz, ganz vage umschrieben.
Wie lange wird es denn dauern, bis so eine vernetzte Welt fertig ist?
Ja, diese Entwicklung steht eben noch ganz am Anfang. Und Experten gehen davon aus, dass es nicht nur Jahre, sondern eher Jahrzehnte dauert, bis es ein fertiges Metaversum gibt. Facebook stellt diese 10.000 neuen Beschäftigten jetzt auch nicht auf einen Schlag ein, sondern verteilt das über die kommenden 5 Jahre. Denn für diese Idee, und mehr ist es ja bis jetzt kaum, sind unsere heutigen Rechner, die Netzwerke, die Leitungen, also die ganze Technik, die ist viel, viel zu schwach. Deshalb geht es jetzt eher darum, eine Strategie zu entwickeln für die kommenden Jahre, so ein Ideengerüst zu bauen. Dafür sucht Facebook auch bewusst junge Nachwuchsentwicklerinnen und Entwickler, die ihre Karriere noch vor sich haben und so ein Projekt dann auch lange begleiten können.
Was haben Unternehmen und am Ende wir als Nutzerinnen und Nutzer von einem Metaversum?
Ja, Firmen können natürlich Produkte dafür verkaufen. Facebook zum Beispiel arbeitet jetzt schon an speziellen Headsets, die es möglich machen sollen, als mein eigener virtueller Avatar an Präsenzmeetings teilzunehmen. Das sieht dann für die anderen so aus und es fühlt sich auch für mich so an, als wäre ich in diesem Raum mit dabei. Und das ist ja nur ein Beispiel. Also man kann sich vorstellen, die Möglichkeiten, jede Art von Zubehör für so ein Universum zu verkaufen, die wären dann grenzenlos. Und deshalb wird das sicher auch ein Wettrennen der großen Konzerne. Auch Microsoft, der Betriebssystemhersteller zum Beispiel, spricht seit einigen Tagen intensiv von einer metaversen Zukunft. Und auf der anderen Seite heißt das, wenn da wirklich alle mitmachen, dann muss auch zum Beispiel ein Konzern wie Apple, der das Ganze bisher überwiegend kritisch sah, irgendwann seine Schranken fallen lassen und sich da beteiligen. Und für Verbraucher wäre wäre es deshalb eben sehr praktisch, weil dann alles eine einzige große Plattform wäre. Es muss Schnittstellen geben, sodass jeder mit allen Geräten und allen Betriebssystemversionen an so einem Metaversum teilnehmen kann. Und außerdem, das habe ich vorhin schon angedeutet, wäre es dann auch sicher sehr, sehr viel einfacher als heute, riesige Datenmengen innerhalb eines solchen Metaversums hin und her zu schieben. Der Facebook-Aktie bzw. den Aktionären gefällt es. Die Aktie steigt nämlich heute leicht im Augenblick und der DAX im Minus um 0,5%, 15.504 Punkte.